Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Katrin Karnett.
Und wir begrüßen Sie wieder zu unserem Dialogformat von Radio und Leiten Next, Katrin Karnett und ich. Und wir wollen heute darüber sprechen, dass alles in Bewegung ist. Und ich möchte ganz kurz sagen, wie wir zu diesem Thema heute gekommen sind. Das hat nämlich einen ganz konkreten Anlass. Ich habe ja in ein paar Tagen, in 2 Tagen, am Samstag, auch ein Radio und Leiten Next Gespräch, allerdings ein englischsprachiges zur Vorbereitung der Konferenz, die in Leiten Next in Paris macht, mit meinem Freund und Kollegen Carter Phipps über sein neues Buch, das er gerade geschrieben hat, allerdings auch auf Englisch, Evolutionaries. Und dieses Buch Evolutionaries ist meines Erachtens eine ganz grundlegende Einführung in die evolutionäre Weltsicht und auch eine grundlegende Einführung in all die Pioniere, die diese evolutionäre Weltsicht getragen und entwickelt haben, wie Teilhard de Chardin, aber auch Don Beck, Hegel, die verschiedensten Denker, die das seit 200 Jahren weitergetrieben haben. Und in der Wissenschaft und Philosophie, aber eben auch in der Spiritualität, diese evolutionäre Perspektive entwickelt haben. Und in einem der ersten Kapitel dieses Buches schreibt Carter, geht der Frage nach, was ist denn eigentlich ein Evolutionary? Und beschreibt es so, dass die auf den verschiedensten Wissensgebieten unterwegs sind, auf den verschiedensten Wissenschaftsgebieten, aber dass da ein grundlegender lebensverändernde Einsicht bei diesen Leuten wirklich alles ändert. Und ich sag's mal auf Englisch: We are moving. We are moving. Dieses Wow, wir alles, das Universum als Menschheit, als Kultur, als Menschen. Das ist nicht statisch, das ist nicht zyklisch. Wir bewegen uns. Das ganze Universum bewegt sich. Und er beschreibt das sehr eindrücklich, wie diese Einsicht wirklich, wenn man sie wirklich reinlässt, wenn es nicht so eine, ah ja, wir bewegen uns, Einsicht ist, sondern wenn man wirklich dem auf den Grund geht und merkt, was das mit unserem Menschsein und mit unserem Selbstbild bedeutet, dass das eine revolutionäre Einsicht ist. Und da dachten wir, ah, lass uns doch eine Sendung drüber machen.
Ja, Tom, ich muss gestehen, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber freue mich drauf. Als du das gerade jetzt gesagt hast und hinter dir, witzigerweise hier in unserem Studio, hängt unser Plakat Zeitachse der evolutionären Spiritualität, habe ich gedacht, was ist denn das, was hier in Bewegung ist? Weil wir bewegen uns, kann man ja unterschiedlich interpretieren. Aber in dem Moment, wo du es angesprochen hast, kam mir natürlich auch gleich der Gedanke, natürlich auch womit wir uns beschäftigen, was sich hier bewegt, ist etwas ganz Konkretes. Wir sprechen über Bewusstsein. Wir sprechen nicht nur über unseren Körper, der sich auch bewegt und der sich natürlich auch in der Evolution geformt hat und viele Dinge haben sich bewegt. Aber da ist eben auch eine tiefere Dimension. Und als du dann die einzelnen Namen aufgezählt hast, habe ich gedacht, ah, das ist in Bezug zu dieser Zeitachse etwas, was mich immer berührt hat dabei zu hören und zu lesen von und über die Philosophen, ist, dass hier auch ein immer Aufbauen aufeinander ist, dass also selbst in diesen Lehren der Philosophen nichts statisch ist. Und ja, so viel zu dem, was du angesprochen hast, zu
Ja,
Carters Buch.
in ihren Lehren nichts statisch ist, und wenn du diese Denker dir ansiehst, ist das natürlich auch so ein ganz offensichtliches Beispiel, wie sich einfach, ich sag mal, wie menschliches Denken in Bewegung ist. Und natürlich, diese Bewegung umfasst alle Dimensionen, und es ist vielleicht ganz gut, sich auch mal zu vergegenwärtigen, wie sehr wir eigentlich in der Regel davon ausgehen, dass alles fix ist.
Ja.
Dass ich mich zwar bewege, jetzt nicht nur im Sinne, dass mein Körper sich bewegt, sondern dass ich mich als Mensch, ich werde reif, ich werde alt, ich sterbe, wie auch immer, aber dass da auch so diese Idee ist, da ist in diesem Ding, in diesem Ding drinnen, das sich bewegt, ist so, so ein Ding, das heißt ich, und das ist einfach, was es ist. Und selbst wenn wir uns Bewegung vorstellen, denken wir eher an so eine Billardkugel, die sich durch den Raum bewegt. Aber die Billardkugel ist die Billardkugel. Also die Billardkugel ist am Anfang die Billardkugel und rollt vielleicht durch den Raum oder durch die Zeit. Aber die Billardkugel bleibt die Billardkugel. Und zu sehen, diese Form von Bewegung ist zwar einerseits Bewegung, aber da ist auch was total Unbewegtes drinnen, nämlich die Billardkugel oder ich, wir, wie wir uns immer vorstellen. Was ist, wenn die Billardkugel, die am anderen Ende des Raumes ankommt, nicht die gleiche Kugel ist? Wenn die Kugel dabei ist, sich als solches zu bewegen, zu entfalten und witzigerweise, selbst für eine Billardkugel trifft das zu, wenn auch nur in sehr, 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 sehr langsamen Art und Weise. Aber zu sehen, alles bewegt sich, alles fließt. Wir haben ja auch in der Ankündigung dieses Zitat von Heraklit reingebracht, ein griechischer Philosophen, einer der ersten griechischen Philosophen, von dem es eigentlich nur mehr Fragmente gibt und der auch bezeichnenderweise der Dunkle geheißen wird, weil er teilweise so tiefe und mehrdeutige Textüberlieferungen es von ihm gibt. Und einer der Grundaussagen, die man von ihm weiß, ist eben dieses Pantarei, alles fließt. Und er hat es damals in das Bild gebracht, man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Und das ist insofern ein interessantes Bild, wobei dann natürlich so ein bisschen auch die Idee dabei ist, dass der gleiche in denselben Fluss steigt. Das mal außen vor gelassen, weil es versinnbildlicht, was unser Denken macht. Da ist ein Fluss. Und der Fluss, der Rhein, die Donau, je nachdem, ob deutsch oder österreichisch, fließt. Und in diesen Fluss kann man reinsteigen. Einmal, zweimal, dreimal. Aber zu sehen, eigentlich ist das ja gar nicht, eigentlich ist es eine Abstraktion. Dieser Fluss ist eigentlich eine Abstraktion. Eigentlich, da fließt etwas. Und das nächste Mal, wenn ich hineinsteige, ist das, was in was ich vorher hineingestiegen bin, schon we viel weiter geflossen. Zu sehen, wir machen aus etwas, was fließt, was lebendig ist, etwas Statisches, wir nennen es einen Fluss. Aber genau hinsehend ist der Fluss, der bleibt nicht gleich. Abgesehen davon, wenn man dann noch in Deep Time, also in Tiefenzeit geht, wird man sich sehen, wie Flüsse in der geologischen Zeit der Welt überhaupt erst einmal entstehen, wie es auf einmal vorher noch gar keine Flüsse gab, dann findet sich Wasser und das Wasser findet sich seinen Weg, gräbt sich ein, gräbt sich durch ganze Gebirgszüge teilweise durch, hat seine Entwicklung und versiegt dann auch wieder mit der geologischen Geschichte. Also so ein Fluss in sich selber hat einen Anfang, ein Leben und auch wieder einen Tod. Und dann zu sehen, das ist alles und wie sehr das etwas ist, das unserem statischen Bild des Lebens mal nicht entspricht.
Das heißt dann, dass wir im Grunde diesen Fluss immer nur in diesem einen Moment betrachten und dann auch denken, in dem Moment, wo wir ihn sehen. Ist das, was du meinst? Weil, so wie du es beschreibst, ist es ja erstmal sehr logisch, ja? Es ist nicht derselbe Fluss, den ich jetzt sehe, der vor einer Minute hier durchgeflossen ist. Da ist der Sand, den er bewegt, ist anders drin. Es ist das Wasser, was nicht mehr dasselbe ist. Es ist ja schon weiter. Aber ich nehme ja in meiner normalen alltäglichen Wahrnehmung reflektiere immer nur diesen einen Moment und sage, ja, da ist der Fluss.
Nee, ich mache mehr. Ich reflektiere nicht nur einen Moment, ich mache sozusagen einen Schnappschuss, gebe dem einen Namen und sage, das ist der Rhein. Und gestern war es der Rhein und heute ist der Rhein und morgen ist der Rhein. Und auf einer gewissen Ebene hat das ja auch was für sich, ja? Und ist auch hilfreich. Es ist eine Abstraktion, die ich über die Zeit hinausnehme, indem ich hier einfach was Abstraktes annehme. Jetzt nicht nur den Augenblick, sondern etwas Abstraktes, eine Idee. Und das ist ja etwas, was in unserer Menschheitsentwicklung auch sehr hilfreich war, indem wir angefangen haben, Dinge eben nicht nur im Fluss zu sehen, sondern auch eher zu sagen, hey, das ist der gleiche Rhein. Und das erlaubt uns, mit dem Leben anders umzugehen. Und das war in unserer Entwicklung, in unserer Bewegung als Menschheit sehr hilfreich. Das Problem ist nur, wenn wir vergessen, dass es eine Hilfskonstruktion ist und so tun, als wäre es die Realität. Da fängt es an, dass wir uns dann mit Abstraktionen identifizieren und dann, und das ist dann vielleicht der entscheidende Punkt, übersehen, dass das Leben lebendig ist, weil alles, was wir sehen, ist dieses statische Bild vom Leben. Da ist überhaupt nichts Falsches dran, einem Fluss einen Namen zu geben, aber wie sehr bin ich in der Lage zu sehen, dass das nur ein Name ist? Und zu sehen, dass wenn ich wirklich am Ufer des Rheins stehe, hier eine lebendige Gegenwart da ist, die ein Prozess ist. Und das ist ein Augenblick und noch ein Augenblick und noch ein Augenblick. Aber es ist ein fließender Prozess. Und natürlich, wir reden jetzt vom Rhein, aber es geht nicht nur um Flüsse, es geht um das Leben selber. Wie sehr kann ich all diese Abstraktionen, wer ich bin, wer du bist, was alles ist, Abstraktionen sein, nicht, dass diese Hilfskonstruktionen weggeschmissen werden müssen. Es ist ja hilfreich, aber wie sehr kann ich sie durchschauen und dem Leben in seiner Lebendigkeit begegnen, auch in mir und überhaupt?
Ja, stimmt. Es ist auch sehr spannend. Ich glaube, wenn wir so in unsere Erfahrung gehen, wie diese zwei Wahrnehmungsmöglichkeiten da sind. Einerseits in dieser Abstraktion zu bleiben. Und das ist, was man so gewöhnt ist, wie man es erstmal kennengelernt hat. Und dann zu merken, warte mal, wenn ich ein Stück zurücktrete, da ist ja wirklich immer Bewegung. Da ist ja auch die Art, wie wir uns begegnen, heute eine andere als gestern. Das heißt, du bist nicht mehr genau derselbe, ich bin nicht mehr genau dieselbe. Da hat sich was entwickelt. Und wie sehr kann ich das erweitern auf das, was Gesamtleben ist, und dann wirklich da einen Schritt reingehen und sagen, ja, das eröffnet Räume, Möglichkeitsräume, Lebensräume, die wir so gewöhnlicherweise nicht gelehrt kriegen.
Nee, da hast du gleich ganz einen wichtigen Punkt angesprochen, der auch dann sehr leicht übersehen wird. Und der vielleicht in einem gewissen Sinn zumindest der eigentliche Punkt ist, weil wenn wir uns begegnen in der menschlichen Begegnung und wir einfach tief geprägt sind von unseren fixen Ideen. Ich kenne dich, ich kenne ihn, ich kenne mich. einfach wahrzunehmen, wenn ich hauptsächlich in der Welt dieser Ideen lebe, dass eigentliche Begegnung dir nur Begegnung im Prozess des Lebens sein kann, also in der Lebendigkeit dieses Prozesses, eben nicht fixiert. Dass da eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass ich das übersehe. Weil ich sehe dich, aber eigentlich sehe ich nur eine Idee von. Ich nehme das, was außerhalb der Idee ist, aber anwesend ist, nicht wahr. Und allein darin, glaube ich, kann man sich vorstellen, wie sehr man sich vom Leben verabschieden kann, wenn man nur mal durch diese Linsen von fixen Ideen und Sicherheiten blickt, ohne einfach wahrzunehmen, Moment mal, alles, diese Begegnung, das Leben, unsere Zeit, dieser Globus, unsere Kultur, ist in Bewegung und eine intensive Wahrnehmung und Begegnung mit dieser Prozesshaftigkeit aufzunehmen. Und natürlich, es geht nicht darum, um es nochmal zu wiederholen, dass wir Dinge nicht benennen dürfen, weil es geht nicht darum, einfach hier so in den Numbness, so in den Stammeln zu reden, aber zu sehen, dieses Stammeln, das ist ein Gerüst, das eine relative Bedeutung hat. Aber welche Begegnung mit was auch immer, Mensch zu Mensch, Natur, Gesellschaft, Bewusstsein zu Bewusstsein, begegnet sich nur, wenn sich der Prozess jeweils miteinander begegnet. Und einfach hier wahrzunehmen, den Unterschied, in dem Augenblick, in dem ich beginne, durch diese Fixiertheit durchzublicken, auf einmal Lebendigkeit zu entdecken.
Ja, genau, das war der Satz, an dem ich hängen geblieben bin, in dem, was du jetzt eben gesagt hast, wie sehr man sich vom Leben verabschiedet, wenn man nur durch seine Abstraktion und fixen Ideen schaut. Und was wir oftmals Leben nennen, eigentlich eine Abstraktion ist. Und ich meine, ich glaube, einfach in unserem Vorgespräch war es mir ja auch so klar geworden, wie viel es überhaupt braucht, um das kontemplieren zu können. Ne? Und dass das auch eine Erfahrung braucht. Also einerseits kann man es denken und gleichzeitig ist es aber auch eine lebendige Erfahrung, die, wenn man das richtig durchdenkt, lebendig wird. Weil dann begegnet man genau dieser Bewegung. Und die fixen Ideen sind da, wie du gesagt hast, die sind Hilfsgerüste. Aber es ist überhaupt nur so ein, ja, es ist nur ein Gerüst.
Interessanterweise, das nur als Seitenthema, weil man dann ja oft so gern die Unterscheidung macht zwischen Wahrnehmen, intuitiven Wahrnehmen und abstrakten Denken. Und diese Lebendigkeit oder die Wahrnehmung des Prozesses in dieser intuitiven Wahrnehmung sucht und das Denken dafür verantwortlich macht, dass wir so schematisch werden. Und auf einer gewissen Weise stimmt das auch, aber nur in einer gewissen Form des schematischen Denkens. Weil alles ist in Bewegung, stimmt auch für die Gedanken. Auch die Gedanken, auch unser Denken, und das ist das, was wir in 3 Wochen auch auf der Herbstakademie, wenn wir von lebendigem Denken sprechen werden, zum Thema machen wollen, ist nicht dieses tote Gerüst, zu dem man das Denken macht. Wenn du Denken wirklich auf den Grund gehst, ist Denken ein genauso lebendiger Prozess des sich Entfaltens von Gedanken im Einzelnen, in der Kultur, in der Geschichte. Es ist ein sich entfaltender Prozess, der genauso lebendig ist auf der geistigen Ebene wie eine Frühlingswiese, die aufblüht.
Ja, total. Also ich finde das eine unglaubliche Offenbarung, als ich das zum ersten Mal überhaupt so erkennen konnte und was es auch für Interesse braucht an diesem nicht abstrakten Denken, dass man Interesse dafür entwickeln kann. Und ich glaube, ich auch noch mal zurückzugehen zu dem, was wir vorher gesagt haben. Diese Lebendigkeit in meiner Erfahrung wird sehr erfahrbar eben in Beziehung, in dieser Art von Dialogen. Weil sofort merkt man, oi, das alles, was ich als Gerüst hatte, ist gar nicht mehr wirklich so wahr. Und etwas anderes ist wahr, nämlich das alles hier und jetzt in diesem Moment in Entwicklung, sprich in Bewegung ist.
Genau. Und das, um es praktisch zu machen, hat dann sehr viel auch mit den zwei Grundformen von spiritueller Praxis zu tun. Jedenfalls so, wie wir spirituelle Praxis in unserer Arbeit von den Leuten Next verstehen. Weil die eine spirituelle Praxis, die Meditationspraxis, ist ja nichts anderes als sich von jeder Beziehung freimachen. Also eher zu nichts Beziehung aufnehmen. Diese Freiheit von allem als Bewusstsein zu kultivieren. Und das einfach zu sehen, dass man alles einfach loslassen kann, ist eine riesige Herausforderung. Weil jeder, der meditiert, weiß, wie in dem Augenblick, in dem man es gern loslassen möchte, man sich schon dran klammert. An was? An all diese Strukturen, die unsere Identitäten ausmachen. Und genau darin besteht der Wert der Meditationspraxis und der Wert der Erfahrung dieser Freiheit von, dass man erfährt, dass man loslassen kann. Aber es ist, wie wir es in dem Radio schon öfters gesagt haben, in sich eigentlich, wenn man es salopp formuliert, nichts anderes als eine Lockerungsübung. Um einfach diese ganzen toten Gerüste des eigenen Minds einfach und diese Anhaftungen und Verhaftungen dran einfach zu üben zu lassen. Und was dann möglich wird, und das ist dann der zweite Teil von spiritueller Praxis, ist das, was du angesprochen hast, mit Begegnung und Beziehung. Was wir vor allem eben auch als Dialogpraxis praktizieren, obwohl das bei weitem nicht die einzige Form ist, in der es wahrnehmbar und sichtbar ist. Aber es ist eine sehr intensive Form, wenn Menschen sprachlich miteinander in Beziehung stehen und du hier entweder mit dir und deiner fixen Idee bist oder mit einem lebendigen Prozess, der sich zwischen uns auf allen Ebenen, von der emotionalen bis zur kognitiven, geistigen Ebene, alles multidimensional miteinander verwoben als eines entwickelt. Und zu sehen, in dem Maße, in dem ich Fixierungen loslassen kann und der Lebendigkeit von Beziehung, von Leben, von Prozess Raum geben kann oder meiner Wahrnehmung dessen Raum geben kann, kann ich etwas sehr Radikales verändern, nämlich anstatt ein unbewusster Teil dessen zu werden, der vielleicht sich dem sogar verschließt, kann ich zu einem bewussten Ausdruck dessen werden, dass der Prozess durch mein bewusstes mich einlassen an Dynamik und Richtung gewinnt. Und wenn uns das gelingt, gelingt uns eine ganz andere Dimension von Miteinander und der Prozess blüht auf einer ganz anderen Ebene auf, weil seine Potenziale einer ganz anderen Dimension möglich real werden.
Ja. Ich fand es als Beispiel so auch sehr, sehr nachvollziehbar, wie wir uns als diesen gesamten Prozess versucht haben, auch mehr zu nähern, als das, wer wir sind, wie wir eine kleine Übung gemacht haben in unserem letzten Retreat, wie Endro uns praktisch von der Wahrnehmung jetzt als Mensch hier mit unserem Bewusstsein, wie wir uns jetzt hier finden, zurückgebracht hatte, wie Schicht für Schicht wegzunehmen, bis hin zu dem Beginn dieses gesamten Aufblühens von dem Universum. Da ist also jetzt der Mensch mit Bewusstsein, da war Leben, da war Materie, da war Energie, bis zu den ersten Gasen. Und auf einmal zu merken, oh mein Gott, das ist alles, was mich möglich macht. Und eben jetzt mir ermöglicht, wirklich dieser bewusste Teil dieses Prozesses oder dieser bewusste Aspekt dieses Prozesses sein zu können, der diesem Prozess bewusst Richtung geben kann. Und daran war für mich eben auch so sehr stark erfahrbar, wie sehr das alles, wie du sagst, in Bewegung ist, also nicht statisch ist. Ein Aufwachen, es ist wirklich auch ein spirituelles Aufwachen in dem evolutionären Aspekt unseres Seins, unseres Hierseins, eben nicht nur ein Aufwachen in der Seinsdimension, was du beschrieben hast mit der Meditation, sondern dieses Aufwachen dazu, dieser gesamte Prozess zu sein und nicht mal nur ein Teil davon, sondern wirklich dieser Prozess, dem wir hier bewusst Richtung geben können.
Ja, da bringst du natürlich jetzt einen sehr radikalen Perspektivwechsel mit rein. Weil der Prozess kann ja natürlich auf allen Dimensionen wahrgenommen werden. Und du kannst den Prozess des Menschseins oder den Prozess des als Menschen Miteinanderseins auf einer sehr persönlichen, sehr momentanen Ebene wahrnehmen. Das ist sogar ein radikal wichtiger Teil davon, weil nur in dieser Augenblicklichkeit Begegnung wirklich der Fall ist. Aber was du mit reinbringst, ist eine Größendimension der Tiefenzeit, die uns zwingt, auf das, was jetzt in dieser Begegnung passiert, mit ganz anderen Augen zu sehen. Weil wenn ich diese Tiefenzeit, und das ist natürlich primär eine kognitive Leistung, ja, wir wissen oder wir sind veranlasst, mit gutem Grund zu glauben, dass dieser Prozess der Entwicklung des Universums wirklich einen Urknall hatte, dass es wirklich diese Entfaltung der Galaxien gab, dass es wirklich die Entfaltung der Sterne, der Planeten, dass es die ersten Formen von Leben, die Entwicklung von Leben, von Mehrzelligkeit, von der Aufspaltung des Lebens in pflanzliches und tierisches Leben, dass die Höherentwicklung des tierischen Lebens bis zu den Säugetieren und Menschen und der menschlichen Kultur. Also wenn man einfach diese Entwicklungsschiene so nennt, 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 wie ich es gerade mache, da wird ein Entwicklungs Zug sichtbar, den er normalerweise überhaupt nicht im Bild hat. Und wenn ich Milch einkaufen gehe, denke ich daran nicht. Jedenfalls nicht in der Regel. Und wenn ich diesen Tiefenzeitperspektive da habe, stellt sich dann die Frage, ja, was begegnen sich hier eigentlich, wenn wir hier gerade reden, auf einer ganz anderen Ebene? Und dann ist diese persönliche eben ein Teil davon, aber bei weitem nicht das Einzige. Und auf einmal wird einfach sichtbar, dass wir Ausdruck dieses Prozesses auch auf dieser ganzen Ebene sind. Und ich glaube, dass du da auch etwas ansprichst, was wieder zurückführt zu dem Buch vom Kater, das ich am Anfang erwähnt habe, mit dieser Einsicht, die er beschrieben hat, nach der Frage, was sind denn Evolutionaries, Evolutionäre? Und dann eben gesagt, diese Einsicht, we are moving. Weil ich habe eigentlich nur die Hälfte von dem gesagt, was hier wichtig ist. Es ist nicht nur we are moving, es ist we are moving somewhere.
Ah ja.
Das hat eine Richtung. Es ist nicht nur einfach ein Fluss, der fließt und da passiert nichts, außer das fließt, sondern da ist wirklich eine dynamische Entfaltung von höherer Komplexität, von höherer Integration, von weiter, von mehr, von Zunahme von Qualität. Es ist wirklich, alles ist in Bewegung, ist die Grundlage davon, aber da kommt noch was dazu. Diese Bewegung hat eine Richtung. Und die Richtung ist nach mehr Qualität, um es vielleicht auf diesen Begriff zu bringen. Und das macht das evolutionär. Das ist vielleicht auch der Unterschied, jedenfalls würde ich so sehen, ja, zu Heraklit. Heraklit hatte, soweit ich weiß, keine Vorstellung von Evolution. Und Evolution war damals einfach kein Weltverständnis. Einfach, wir als Menschen haben die Welt nicht auf dieser Tiefe gesehen, dass wir wahrgenommen haben, dass es diesen einen Prozess gibt, der vom Galaktischen bis zum Menschlichen reicht und der das Menschliche in diese galaktische Bewegung mit einschließt. Das hat wirklich Jahrtausende menschlichen Suchens und Forschens gebraucht, um das zu sehen. Aber das bringt einen entscheidenden Unterschied, weil damals, die Griechen waren ja nicht die Einzigen, war sehr wohl sichtbar, Mensch, das Leben ist lebendig. Einfach wow, alles lebt, ja. Das war eine tiefe Einsicht. Aber diese tiefe Einsicht von alles lebt, heißt ja noch nicht, dass dieses Leben sich entwickelt. Und wenn das Leben sich entwickelt und wir Teil dieser Entwicklung sind und unser Bewusstsein Teil dieser Entwicklung ist, dann bekommt die Lebendigkeit natürlich eine andere Qualität, nämlich die Qualität, sich weiter entfalten zu können, auch durch unser sich einlassen. Das ist evolutionär.
Weil das ist total schön, weil man kann sich ja kaum noch zurück erinnern, vielleicht wenn man mehr die philosophischen alten Schriften gelesen hat, wie wirklich dieses Erwachen damals war, was für eine unglaubliche Erfahrung das gewesen sein muss, wie du es jetzt gerade beschreibst, ja, so ein Heraklit, der das einer der ersten wahrgenommen hat, dass da alles lebt. Ja? Und in unserer heutigen Erfahrung mit all dem Wissen über Tiefenzeit kann man das nicht wieder reproduzieren, diese Erfahrung von damals. Aber man kann zwei Dinge anfangen mit dem Wissen um die Tiefenzeit. Man kann sie genauso abstrakt halten, wie eine fixe Idee über mich selber. Ich kann das so außen halten als etwas, das ist auch da, das ist auch eingegeben. Oder aber ich lasse mich wirklich darauf ein, so wie wir jetzt darüber gesprochen haben, dass man wirklich merkt, ich bin nicht getrennt davon. Ich bin das. Und ich erwache gerade dazu, als einer dieser Evolutionäre. Diesmal ganz hochgestochen hier. Aber irgendwie ist das ja unsere Erfahrung, sonst würden wir hier nicht sitzen und darüber sprechen. Es ist unsere Erfahrung. Und wir versuchen auch immer wieder, ja, eigentlich ersetzt es uns immer wieder in Staunen, jeden Moment, wenn wir darüber reden. Es ist wirklich wahr. Wir sind dieser Prozess und erwachen dazu. Und können irgendwo nicht wieder zurück.
Und dieser Prozess hat eine Richtung, entwickelt sich weiter, entfaltet sich.
Ja.
Ich möchte gern zu etwas eine andere Ansicht äußern. Du hast gesagt, wie Heraklit zum ersten Mal wahrgenommen hat, die Lebendigkeit von allen. Es ist reine Spekulation, ja. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall war.
Aha.
Ich glaube, und ich sage das nur spekulierenderweise, dass die Wahrnehmung von Lebendigkeit immer schon da war, wo Leben wahrgenommen hat. Also, sobald Leben wahrnimmt, und ich keine Ahnung, wo das anfängt oder ob es überhaupt anfängt, ist eine Wahrnehmung von Lebendigkeit Teil davon gewesen. Was bei dem ersten Philosophen neu war, war nicht die Wahrnehmung der Lebendigkeit, sondern die Wahrnehmung der Wahrnehmung.
Aha.
Also sich bewusst werden, dass man was wahrnimmt. Ich nehme an, dass Tiere wahrnehmen, aber ich nehme an, dass sie sich nicht bewusst sind, dass sie wahrnehmen.
Ja.
Und mit dem menschlichen Bewusstsein ist es, oh wow, ich nehme ja wahr. Und dann kommt dieser ganze Prozess der Reflexion dazu. Aber die Lebendigkeit war schon da. Die Reflexion kommt dazu. Und interessanterweise ist das wahrscheinlich, und das ist ja schon mehr als Spekulation, das, was diesen ganzen Prozess dann auch der Abstrahierung ausgelöst hat, ja? Weil dann hat man Ideen gehabt und Ideen entwickelt und mit Ideen diese Wahrnehmung versucht zu fassen, hat sowas wie Metaphysik draus gemacht und das alles ist ein starres Gebilde von Ideen gewesen, die man zugestellt hat und da ist ein Spannungsverhältnis entstanden zwischen der Lebendigkeit und diesem Gerüst, bis zu dem Punkt, dass man vielleicht sogar vor lauter Gerüst das Leben dahinter nicht mehr sieht. Und viel, was die Auseinandersetzung der menschlichen Bewusstseinsentwicklung ist, ist auch in diesem Zwiespiel zwischen einfach der Tatsache, dass wir lebendig sind, ob wir wollen oder nicht, und dass wir aber mit Bewusstsein umgehen können und dass das Bewusstsein sich auch verhärten kann, aber auch öffnen kann. Und wie können wir ein Bewusstsein entwickeln, das das Leben in seiner Fülle, das heißt auch in seinem Prozess, wahrnimmt. Und dass wir halt nicht nur so eine starre Vorstellung haben, sondern dass wir bewusst miteinander als Menschen in Dialog kommen und wahrnehmen, dass hier Leben stattfindet.
Ja, ich glaube, was du ja auch ansprichst, ich meine, ist ja auch, dass jetzt wieder, oder ich weiß nicht, aber es kommt mir auch so vor, wie eine Rückerinnerung auf einem höheren Level, dass alles in Bewegung ist, passieren muss. Also, es ist ja unsere Interpretation heute, kann eine andere sein als die eben vor 2.000, 3.000 Jahren. Und für mich war einfach dieser Moment, wie du es beschrieben hast, aber ich finde das toll, was du sagst, dass eher, dass Menschen, Philosophen, die Wahrnehmung dieser Wahrnehmung
Wahrnehmen.
wahrnehmen konnten. aber ja, es ist trotzdem in dem Moment eine höhere Erkenntnis, als dass es einfach wahr ist, dass Leben fließt. Ja. Und daran ist ja eigentlich, wenn man sich einfach nur das allein reflektiert, zu sehen, dass hier ein sich entwickelnder, sich entfaltender Prozess am Gange ist. Sonst wären wir nicht in der Lage, heute in einem noch größeren Kontext darauf schauen zu können.
Ja. Yeah. Weil letztendlich, glaube ich, kommt es nur darauf an, zu sehen, dass alles lebendig ist. Und wirklich auch verstehen und wahrnehmen zu können, was das heißt, dass alles lebendig ist. Und dass alles nicht nur lebendig ist in dem Sinn, dass es erlebt, sondern auch lebendig ist in dem Sinn, dass es sich entfaltet. Dass jede menschliche Begegnung dieses Leben ist, diese Entfaltung ist, dieser Prozess ist, dass unsere Kultur, unsere Zeit, unser Menschsein all das ist. Weil, und da wird es dann einfach zutiefst spirituell, oder das ist der spirituelle Punkt. Wir können nur ein bewusster Ausdruck oder ein bewegter und bewegender Ausdruck dieses Lebens sein, wenn wir uns von diesem Leben nicht distanzieren. Mhm. Und gleichzeitig sehen, dass die tiefe Bewusstheit dieses Prozesses eben nicht nur der kleine Augenblick einer persönlichen Ebene ist, das ist ein wichtiger Anteil davon, sondern dass es in einem großen Kontext steht und dass bewusste Menschen, tief bewusste Menschen in der Lage sind, sich all dieser Dimensionen, nicht hundertprozentig, das ist wahrscheinlich vollkommen illusionär, aber auf eine gewisse Weise gewahr zu sein. Und dass wir viel mehr verstehen, was es bedeutet, Mensch zu sein, dass wir viel mehr verstehen, was es bedeutet, einander zu begegnen, wenn wir all diese Dimensionen irgendwo mit in unserer Wahrnehmung dabei haben. Wie nochmal gesagt, nicht, dass man das 100% haben muss, nur dass es irgendwie mit dabei ist im eigenen Bewusstsein. Und man wahrnimmt, das ist alles Bewegung und ich kann mich mitbewegen.
Ja, und dass man hier wirklich auch dass man das praktizieren und lernen kann, dass das nicht etwas ist, wo ich hoffentlich ein größeres Erwachungserlebnis dazu habe und dann war es das, sondern so wie du auch vorher gesagt hast, durch die Dialoge, durch die Praxis, die wir machen, durch die Beziehung, die wir eingehen, indem wir uns mehr zu der Bewegung, der Entwicklung beziehen, als zu unserer fixen Identität. All das hilft ja die Schulung dahin, sich mehr und mehr dieses größeren Kontextes gewahr zu sein und zu sehen, dass das eigentlich tiefer meine Natur ist, als das, was ich bislang glaubte, meine Natur zu sein.
Genau. Um ein einfaches Beispiel zu nehmen, das wahrscheinlich unsere anthroposophischen Freunde freuen wird. Wenn ich einen Baum sehe, was sehe ich? Was sehe ich wirklich? Mhm. Bin ich in der Lage, einen Baum so wahrzunehmen, dass ich ihn in seiner Lebendigkeit wahrnehmen kann? Dass da nicht einfach dieses Ding da ist, was genauso aus Plastik dastehen könnte, sondern dass ich da etwas wahrnehme, das ein Prozess ist. Und ich nicht nur die Idee davon habe, ja, das ist ein Prozess, sondern eine direkte Wahrnehmung, dass wenn ich einem Baum gegenüberstehe, stehe ich einem gigantischen Entfaltungsprozess gegenüber. Der bricht aus dem Erdreich hoch, stemmt sich in die Höhe, bricht die Äste auf, hat diesen Rhythmus von grün werden, welken und im Winter nur kahl sein und wieder grün aufbrechen und im Sommer da hat diesen Rhythmus und hat diesen ganzen Prozess. Aber all das, es geht nicht nur ums Wissen, sondern wie sehr bin ich in der Lage, wenn ich einen Baum sehe, ihn zu sehen, was er ist, nämlich ein Prozess und nicht etwas, was auch Plastik sein könnte.
Ja, und ein Prozess, der nicht in Isolierung passiert.
Ja, genau.
Weil er bezieht sich immer zu dem, was seine Umgebung ist. Und die Jahreszeiten und die Mondphasen.
Ja, weil wenn drum der Baum, weil irgendwo ist er, glaube ich, ein anschauliches Beispiel. Kannst auch jedes andere lebende Wesen nehmen. Wenn das der Fall ist, wie sehr ist es in einer menschlichen Begegnung der Fall? Wie sehr kann ich genau das Gleiche in einer menschlichen Begegnung wahrnehmen? Und wie sehr genau das, was du ansprichst, kann ich diese menschliche Begegnung als ein Aspekt eines sich als Ganzes entfaltenden Prozesses wahrnehmen? Dass es nicht nur was Isoliertes ist, so zwei Punkte, die sich begegnen, sondern diese Begegnung, zwei, drei, fünf oder immer, oder in welcher Form man es ist auch immer sich vorstellt, dass es Ausdruck dieses einen Prozesses ist, der letztendlich das Universum selber ist. Und hier auf der Ebene vom Bewusstsein. Und auch dazu Bewusstsein, das miteinander im Dialog steht und über diesen Prozess reden kann. Wie sehr ist das etwas, das ich an mich ranlasse?
Genau. Sollen wir
Soll
schauen, ob
mir.
wir noch jemanden in der Leitung dazu haben?
Ja. Ich sag dazu nochmal die Telefonnummern. In Deutschland 0 23 4 543 98 10. In Österreich 01 26 505 40. In der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste. Wie immer, die Telefonschaltung ist auf Stummschaltung gestellt. Mit Stern 6 können Sie Ihr Telefon freischalten. Mit Stern 6 danach auch wieder stummschalten. Die E-Mail-Adresse hat sich geändert. Alle diejenigen, die uns schreiben wollen, radio@enlightennext.de. DE hat sich geändert, also radio@enlightennext.de. Damit können Sie uns auch per E-Mail erreichen und die Leitungen sind offen. Und wenn jemand in der Leitung ist, würden wir uns über einen Beitrag, über eine Frage freuen.
Hallo, könnt ihr mich hören?
Ja.
Hallo, hier ist Elisabeth. Guten Abend. Mir ist vorhin gerade noch eingefallen, dass ja schon Sokrates damals meinte, dass durch die Einführung der Schrift und durch das Verschriftlichen von geistigen Ideen oder Gedankengängen eine Erstarrung eintreten könnte, die das Denken einfach von der Lebendigkeit abschneidet. Das finde ich in dem Zusammenhang ganz interessante Bemerkung. Und ja, ich denke, dadurch, dass viele Ideen auch in Bücher gefasst werden, können sie sich natürlich auch ein Stück aus Realität oder Wirklichkeit verabschieden und einen Prozess Leben nur noch auf dieser Ebene quasi zu betrachten, auch forcieren. Also ich fand diese Aussage von Sokrates ganz bemerkenswert.
Absolut. Und drum ist ja YouTube so toll. Die Zeiten sind vorbei, wo man alles, was Bewusstsein ist, wenn es Dauer haben soll, in Linien pressen muss und dann auf Papier drucken. Ich meine, man kann viel darüber reden, da kommen wir in eine ganze medientheoretische Sache hinein. Aber du hast meines Erachtens vollkommen recht, oder lass es mich so sagen, Sokrates hat vollkommen recht. Einfach die Dinge niederzuschreiben, hat natürlich auch dann etwas begünstigt, nämlich, dass es ein Buch ist, ein Buch ist ein Buch. Und wenn du es 2000 Jahre später aufschlägst, stehen noch immer die gleichen Buchstaben drinnen. Und dann zu sehen, dass trotzdem Teil dieses einen Prozesses ist, nicht leicht sehbar oder anzunehmen, dass das eben sich aus dem Prozess rausnimmt, kann man leichter verstehen. Und man kann dann verstehen, dass dann auch das Teil der menschlichen Evolution war, hier solche Fixiertheiten anzunehmen. Und dass es auch etwas ist, was man durchschauen kann. Aber du hast vollkommen recht. Der Sokrates hat sich sehr gewehrt und deswegen hat er auch nichts aufgeschrieben. Das hat nachher alles der Plato aufgeschrieben.
Ah ja, und er hat es eben in seiner Art und Weise wieder aufgeschrieben, klar.
Genau.
Aber was ich da eben einfach aus, ich habe mich die letzten ein paar Tage eben nochmal ausführlicher mit diesen ganzen Frühformen so beschäftigt, was ich einfach nochmal toll fand, diese Dialogformen, die dann gefunden worden sind, die einfach das Denken wirklich lebendig gemacht haben.
Ja.
Durch Bücher, naja, auch wenn Autoren interviewt werden, habe ich immer das Gefühl, es wird sich über diese geschriebenen Konzepte oder Gedankengebäude, die dann in den Büchern stehen, ausgetauscht. Aber es kommt einfach nicht mehr zu einem lebendigen Dialog, sondern es ist eher mehr ein Frage-Antwort-Spiel. Was haben Sie gemeint, wie und so weiter.
Oft, ja. Und das ist der Vorteil von direkten Dialogen. Deswegen machen wir unter anderem auch Radio. Ja, wirklich.
Ja.
Ganz wirklich. Weil, so wie YouTube, insofern auch noch besser als YouTube, weil wir reden ja gerade direkt miteinander.
Mhm.
Wir sitzen, ich weiß nicht, wie viele hundert Kilometer auseinander, aber hier begegnet Bewusstsein in einer direkten Form, bis vor 30 Jahren so nicht möglich gewesen wäre. Und so wie es wir jetzt gerade machen, erst seit neuester Internettechnologie möglich ist und finanzierbar ist. Und zu sehen, dass das ganz tolle Dimensionen aufmacht, wobei natürlich das Prinzipielle sich nie geändert hat, auch Buchwissen ist in Bewegung. Es ist noch nicht so sichtbar.
Ja, und ein letztes habe ich noch, also ich bin bei diesen Studien in den letzten Tagen, habe ich Zweifel daran, ob die Menschen früher, zum Beispiel Universität von Alexandria, die ja Mathematik, Astronomie, also die ja geforscht haben, auch auf einem wirklichen Niveau, was vielleicht mit unserem vergleichbar war, natürlich nicht ganz hundertprozentig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen, die dort sich so wissenschaftlichen Dingen schon gewidmet haben, dass die nicht das Bewusstsein darüber hatten, dass sie wahrnehmen. Das kann ich mir einfach rein logisch nicht vorstellen.
Meinst du, dass wir das gemeint hätten?
Ja, wie du vorhin so gesagt hast, also das, was eben uns auszeichnet oder die späteren, die antiken Philosophen und weiter aufwärts auszeichnet, dass sie auf einmal wussten, dass sie wahrnehmen, dass das quasi ein Bewusstseinssprung, qualitativer Sprung war im Bewusstsein.
Ich meinte die ersten Philosophen, Alexandria kam ja viel später. Alexandria kam ja erst nach Alexander. Aber
nach Christus erst? Oh, ja,
nein, nicht nach Christus, nach Alexander dem Großen.
Nach, ja, stimmt, ja.
Also im Hellenismus.
Nach
aber nach den ersten Philosophen, also ungefähr 300, 400 Jahre nach den ersten Philosophen. Ich glaube auch, dass die Menschen sich vorher, also in Ägypten oder so, sich dessen schon bewusst waren, ja. Aber da, ich meine, das ist dann eine Fragestellung, die in sich spannend ist, weil da dieser ganze Unterschied zwischen einem mythologischen Verständnis und einem eben aufbrechenden philosophisch-rationalen Verständnis von Bewusstsein erfolgt ist. Also die Philosophen haben anders darüber nachgedacht, aber es ist nicht, dass Menschen vorher nicht nachgedacht hätten.
Okay, ja, das ist, finde ich, immer noch eine spannende Frage. Okay,
ja.
Gut. Ja.
Danke.
Ja, gerne. Tschüss.
Tschüss.
Ja, vielleicht ist noch jemand in der Leitung, hat noch eine Frage oder Anmerkung.
Sonst lese ich hier eine unserer E-Mail-Fragen vor. In der eine Hörerin schreibt, die menschliche Begegnung als einen Prozess zu sehen und nicht als zwei Prozesse, die sich begegnen, hat eine unglaubliche Kraft und lässt mich gerade das Potenzial dieser Erkenntnisse ahnen.
Ah, das ist unglaublich schön ausgedrückt, dass es ein Prozess ist und nicht zwei. Weil das, glaube ich, ist eine subtile Wahrnehmung,
ja.
Dass man, ich glaube, unsere gewöhnliche Wahrnehmung ist, da ist dein Prozess und da ist mein Prozess und idealerweise können wir in dem zusammenkommen und können uns austauschen und ergänzen. Aber die Wahrnehmung, dass hier wirklich ein Prozess ist, ja, ich glaube auch, also ich würde der Hörerin da sehr, sehr zustimmen. Und das ist genau auch das, was die Erfahrung selbst überhaupt auch schon allein an diesem Telefonat hier wieder ist, in diesem Dialog. Man fühlt sich eigentlich automatisch aufgerufen, die eigene Kapazität und Fähigkeit dieser Wahrnehmung dieses einen Prozesses zu vertiefen.
Und vielleicht ist es da ja auch spannend, einfach zu sehen, dass diesen Prozess zu trennen, ja, in ein Du und ein Ich, ist ja schon wieder eine Abstraktion des Denkens. Wahrnehmbar ist eigentlich keine Trennung. Dass, wenn wir miteinander hier in einem Gespräch sind, natürlich hat es verschiedene Dimensionen, Seiten, Pole, wie auch immer. Aber du kannst, wo ist die Trennung ziehbar, wenn Menschen im Dialog sind? Es ist wirklich eins, das sich entfaltet. Und dann zu sehen, das ist ja nicht nur der Fall, wenn zwei Menschen miteinander reden, sondern das ist überhaupt der Fall. Mhm. Dann sind wir in einer sehr tiefen spirituellen Einsicht, nämlich bei dem einen ohne einem anderen. Dass da nur ein großer Prozess der Fall ist und all diese Dimensionen, Dimensionen dieses einen sind. Noch die Begegnung.
Ja. Ja.
Noch eine Frage, die uns per E-Mail erreicht hat, lautet: Euer Anfangdialog über die Begegnung im Dialog, wenn sich die Partner in Bewegung verstehen, anstelle feste Bilder voneinander auszutauschen, war sehr klärend und schön. Oft erfährt man im Nachhinein eines Gespräches, ob man nur Standpunkte ausgetauscht hat oder ob wir uns bewegt fühlten, weil das Gespräch Lebendigkeit gezeugt hat. Das macht das Leben wunderreich oder schrecklich.
Ja. Ich glaube, es ist ja ähnlich, ein ähnlicher Ausdruck zu dem, was die Hörerin oder der Hörer davor geschrieben hat. Dass wir wirklich über etwas, dass wir wirklich diese Trennung von Ich und Du gerade wahrnehmen, anfangen wahrzunehmen, als nicht absolut wahr. Es ist, wie du beschrieben hast, es sind Gerüste, die uns helfen. Es ist richtig, da bist du, da bin ich. Aber was sich entwickelt, ist das eine. Und es war immer nur das eine. Und das eine braucht Formen, durch das es sich zeigen kann. Und im Gespräch, meine Erfahrung ist wirklich die, dass gerade in so Dialogen es besonders deutlich werden kann, dass eben hier dieser eine Prozess sich entfaltet. Wenn ich mich in dieser Form auf diesen Dialog einlasse.
Da passt vielleicht auch die Frage gut zu. Wo ein Hörer schreibt: Ich habe den Eindruck, dass im Laufe eures Sprechens jetzt diese Bewegung des Universums, über die ihr sprecht, uns bewusster oder sich selbstbewusster wird. In der Dynamik unserer Gespräche kommt diese Bewegung dann auch zu einer neuen, bewussten Form des Ausdrucks. Ich glaube, das stimmt einfach. Und war auch, und zum Grundimpuls unseres Themas zu kommen, das mit einzubeziehen, wie sehr Lebendigkeit und Bewegung etwas ist, was eigentlich wahrgenommen wird, noch bevor man eine Abstraktion draus macht. Also zu sehen, eigentlich müssen wir uns davon distanzieren, um es nicht wahrzunehmen. Mhm. Und wie sehr es darauf ankommt, diese Distanz zu lassen. Und dann zu merken, oh, ich bin ja nicht getrennt davon. Und das ist wirklich eins. Und es hat wirklich all diese Dimensionen, die unserem Bewusstsein zugänglich ist. Und dann zu sehen, wow, das ist nicht nur eine intellektuelle Einsicht, das ist etwas, was tief existenziell trifft. Und ich glaube, dann bedeutet menschliches Leben was anderes. Dann bekommt menschliches Leben eine andere Dimension. Genau eben auch in dem es dieser eine Prozess ist in seiner universellen Natur.
Mhm. Ja.
Schön.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir sind schon über unserer Zeit. Herzlichen Dank auch für Ihre Fragen, auch E-Mail-Fragen. Wir haben wieder einige nicht beantworten können oder nicht darauf eingehen können. Freuen uns aber sehr, einfach mit euch und Ihnen hier in diesen Dialog jede Woche gehen zu können.
Ja, dem stimme ich sehr, sehr zu. Und einfach nochmal zu erwähnen, am Samstag um 18 Uhr wird dein Dialog mit Carter Phipps sein. Auf
Englisch.
Auf Englisch. Und die Einladung wird morgen in der E-Mail-Box sein.
Genau. Über das Buch Evolutionaries. Der Titel heißt The Rise of the Evolutionaries. Mhm. Also wer Lust hat, Samstag 18 Uhr. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.